SWR aktuell. Infodate am Abend.
Ich bin Ulrike Alex. Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist tot. Das teilte am Mittag die Gefängnisverwaltung der Strafkolonie mit, in der der 47-jährige Nawalny eine langjährige Haftstrafe verbüßte. Er galt als der schärfste und bekannteste Gegner des russischen Präsidenten Putin. Was bislang über den Tod Nawalnys bekannt ist, das fasst unser Russland-Korrespondent Frank Eichmann zusammen.
Die Strafvollzugsbehörde hat mitgeteilt, Alexei Nawalny befand sich auf einem Spaziergang. Ihm wurde unwohl, er ist fast in Ohnmacht gefallen. Es kamen Sanitäter, dann kam auch ein Rettungswagen mit Ärzten in diese Strafkolonie. Er wurde behandelt, das war leider nicht erfolgreich. Dann haben die Ärzte nur noch den Tod feststellen können. Dann wissen wir, dass der 47-Jährige seit dem vergangenen Dezember dort in dieser Strafkolonie sich befindet. Er ist dazu verurteilt worden, im vergangenen August mit diesen 19 Jahren für Extremismus. Und das ist eine Strafkolonie im besonderen Regime. Das heißt, die ist vorbehalten eigentlich besonders gefährlichen Straftätern, Mördern etc. Und er hat sich immer wieder beklagt darüber, dass er dort auch Schikanen, auch isolationshaft ausgesetzt ist.
Nach einem Giftanschlag verbrachte Nawalny im Herbst 2020 einige Zeit zur Reha im Schwarzwald. Dann entschied er sich trotz drohender Haft nach Russland zurückzukehren. Ein Dokumentarfilm über ihn bekam im vergangenen Jahr den Oscar. In einer ersten Reaktion schrieb EU-Ratspräsident Michel auf X, Nawalny habe für seine Ideale das höchste Opfer gebracht. Die EU mache allein das russische Regime für diesen tragischen Tod verantwortlich. Auch in Berlin löste die Nachricht Bestürzung aus. Birte Sönnigsen berichtet.
Der Kanzler spricht von einer bedrückenden Nachricht, die nochmal unterstreicht, wie sehr sich Russland verändert hat. Scholz sagte, wer Kritik äußert und sich für die Demokratie einsetzt, der muss um seine Sicherheit und sein Leben fürchten. Russland sei längst keine Demokratie mehr. Für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj ist klar, dass Nawalny wie tausende andere zu Tode gequält wurde. Selenskyj sagte in Berlin, Putin ist es egal, wer sterben wird. Ihm gehe es nur darum, seine Macht zu erhalten. Deswegen müsse er für seine Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden.
Der ukrainische Präsident Selenskyj war heute zum zweiten Mal seit Kriegsbeginn in Berlin. Bei dem Treffen mit Bundeskanzler Scholz ging es um ein neues Waffenpaket im Wert von 1,1 Milliarden Euro und langfristige Sicherheitszusagen für die Ukraine. Kanzler Scholz sprach dabei von einem historischen Schritt.
Meine Damen und Herren, Präsident Selenskyj und ich haben vorhin eine Vereinbarung über unsere langfristigen bilateralen Sicherungszusagen unterschrieben. Das Dokument kann in seiner Bedeutung kaum überschätzt werden. Es legt fest, dass Deutschland die unabhängige Ukraine weiterhin bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg unterstützen wird. Ich habe es oft gesagt, as long as it takes.
Soweit Bundeskanzler Scholz. Der ukrainische Präsident Selenskyj dankte Deutschland für seine Unterstützung und nannte das neue Sicherheitsabkommen beispiellos. Die Kriege im Nahen Osten und der Ukraine, unter anderem darüber diskutieren ab heute rund 800 hochrangige Politiker und Sicherheitsexperten in München. Dort hat die Sicherheitskonferenz begonnen. Neben hochkarätigen Vorträgen zur Weltlage ist die Konferenz auch für ihre Hinterzimmerdiplomatie bekannt. Dazu sagte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik im SWR.
Es gibt hier ganz viele Hinterzimmergespräche, die sind auch total wichtig, weil das hier ist eine Art, wie soll man sagen, Melting Pot, wo auf ganz engem Raum ganz viele Leute zusammenkommen, die Entscheidungen treffen können, aber bevor sie diese Entscheidungen treffen, halt hier die Möglichkeit haben, dem Gegenüber in die Augen zu schauen und zu gucken, meint er oder sie das tatsächlich ehrlich. Das kann hier helfen, aber dass wir hier irgendeinen Durchbruch sehen werden mit Blick auf die großen sicherheitspolitischen Fragen, da wäre ich eher skeptisch.
Sagt Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die Bundesregierung hat die Beteiligung der Fregatte Hessen am EU-Militäreinsatz im Roten Meer beschlossen. Es geht um die Angriffe der Houthi-Milizen auf Handelsschiffe im Roten Meer. Sie stehen in Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg. Die Houthi wollen sich mit der Terrormiliz Hamas solidarisieren. Aus Berlin berichtet Uli Haug.
Die 143 Meter lange Fregatte Hessen ist bereits im Mittelmeer angekommen und wartet dort noch auf das nötige Bundestagsmandat, das in der kommenden Woche in Berlin beschlossen werden soll. Erst dann kann sich das Schiff am EU-Einsatz beteiligen und Handelsschiffe im Roten Meer vor Angriffen der militant-islamistischen Husi-Milizen schützen. Die Fregatte Hessen hat dafür Waffensysteme, die Drohnen und Raketen abschießen können. Außerdem könnte das Kriegsschiff auch Frachtschiffe im Konvoi begleiten. Das Einsatzgebiet der Fregatte umfasst neben dem eigentlichen Roten Meer und dem Golf von Aden auch das Arabische Meer, den Persischen Golf und die Straße von Hormuz, durch die zahllose Öltanker fahren. Bislang ist der Bundeswehreinsatz zum Schutz der Seewege vor Angriffen der Husi-Milizen bis Ende Februar 2025 geplant.
In Italien wird ein riesiges Bauprojekt in Angriff genommen. Eine Brücke soll Sizilien mit dem Festland verbinden. Entsprechende Pläne wurden heute genehmigt. Kosten in etwa 13,5 Milliarden Euro und fertig soll das Ganze in 8 Jahren sein. Aus Rom, Jörg Seiselberg.
Die Bauarbeiten könnten noch vor dem Sommer beginnen. Die Brücke soll über 3,5 Kilometer lang sein, mit 6 Autobahnspuren und 2 Bahngleisen. Nach der geplanten Fertigstellung in 8 Jahren wäre dann ein unterbrechungsfreier Bahnverkehr von Berlin bis Palermo möglich. Die Zugfahrtzeit von Rom nach Palermo soll sich durch die Brücke von derzeit 11 auf 6 Stunden fast halbieren. Über den Brückenbau wird in Italien seit langem diskutiert. Zuletzt war ein Projekt aus dem Jahr 2003 unter anderem wegen finanzieller Probleme gestoppt worden. Kritiker weisen darauf hin, dass die Brücke über die Straße von Messina in einem stark erdbebengefährdeten Gebiet gebaut wird. Umweltschützer sehen wichtige Ökosysteme in der Meerenge gefährdet. Die Regierung Meloni und vor allem der zuständige Transportminister Salvini aber haben die Brücke nach Sizilien zu ihrem wichtigsten großen Bauprojekt erklärt.
Fokus Südwest.
Der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal hat die Beweisaufnahme beendet. Den Beschluss des Gremiums gab der Ausschussvorsitzende Haller bekannt. Aus der Redaktion Landespolitik in Mainz, Petra Wagner.
Bereits im Januar hatte die CDU beantragt, die Beweisaufnahme zu beenden. Allerdings wollte die AfD noch 2 weitere Gutachter hören. Haller sagte, diese Anträge wurden heute mehrheitlich abgelehnt, weil sie unter anderem rechtlich unzulässig gewesen seien. Der etwa 2000 Seiten umfassende Abschlussbericht wird, laut Haller, in der Landtagssitzung im September debattiert werden. Der Untersuchungsausschuss hatte im Oktober 2021, wenige Monate nach der Flutkatastrophe, seine Arbeit aufgenommen. Ziel war es unter anderem, mögliche Fehlentscheidungen und Pflichtverletzungen von Verantwortlichen aufzuklären. Im Zuge der Beweisaufnahme sind der damalige Innenminister Lewens und die ehemalige Umweltministerin Spiegel von ihren Ämtern zurückgetreten.
Und ein kleiner Ausblick aufs Wochenende. In Bitburg halten die Freien Wähler morgen ihren Bundesparteitag ab. Warum die Kreisstadt im äußersten Südwesten Deutschlands ausgewählt wurde, liegt an 2 Dingen. Erstens, Bitburg ist die Heimatstadt des rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten für die Europawahl Joachim Streit. Und zweitens, der Eifelkreis ist eine Hochburg der Freien Wähler geworden. Marc Stefken erklärt warum.
Ja, die Mitgliedszahlen im Kreisverband, die haben sich innerhalb von 10 Jahren im Eifelkreis fast verzehnfacht, sodass selbst der Landesgeschäftsführer der Freien Wähler von einer außergewöhnlichen Entwicklung spricht, die so nicht auf andere Kreise übertragbar sei. Als Hauptgrund wird die Person Joachim Streit genannt. Der war ja viele Jahre Landrat im Eifelkreis und genieße ein hohes Ansehen und sei gut vernetzt. Das bestätigt auch die Wissenschaft. Der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun spricht von einem starken gesellschaftlichen Netzwerk, das die Freien Wähler in der Eifel gebildet hätten, und Joachim Streit als zentraler Persönlichkeit. Die Freien Wähler sind auch eine echte Konkurrenz zum einstigen Platzhirschen der CDU geworden und in fast allen Verbandsgemeinden in der Eifel mit Verbänden und Ortsgruppen vertreten.
Auf dem Parteitag soll auch ein Kooperationsverbot mit der AfD beschlossen werden. Dabei geht der EU-Spitzenkandidat Joachim Streit von einer großen Mehrheit der Delegiertenstimmen aus. Im SWR sagte Streit:
Ja, davon gehe ich aus. Das ist bei uns auch gelebte Praxis. Wir haben in der Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz auch das unausgesprochene Kooperationsverbot, unterstützen keine Anträge der AfD. Und von daher ist das etwas, was sicherlich mit großer Mehrheit beschlossen wird.
Soweit EU-Spitzenkandidat der Freien Wähler Joachim Streit.
Und sonst so?
Er hat ihn wieder. Paul McCartney, Beatle der ersten Stunde, hat seinen Bass der Firma Höfner wieder. Er hatte ihn 1961 in Hamburg gekauft, 1972 wurde er ihm dann in London gestohlen. Weil McCartney das Instrument immer mal wieder erwähnte, geriet es nie in Vergessenheit. Eine aufwendige Suche im Internet führte jetzt zum Erfolg und brachte den verlorenen Bass, ein spezielles Instrument für Linkshänder, zu seinem Besitzer zurück. Der erklärte, er sei unglaublich dankbar, hatte ihn der Bass doch die ganze Zeit mit den Beatles begleitet.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.